Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Ich bin heute mal wieder in meiner Lieblingsaufnahmelocation der Podcastbox in der Base 5 in Innsbruck. Meine heutige Gästin ist gebürtige Innsbruckerin. Sie trainiert ebenfalls in der Base 5 und hatte erst letztes Wochenende ihren ersten Heimweltcup und zweiten Weltcup insgesamt. Motiviert vom Heimpublikum kletterte sie dort das erste Mal in ein Weltcup-Semifinale. Sie ist amtierende Junioren-Europameisterin und darf mit ihren erst 17 Jahren und somit meine jüngste Podcast-Gästin bereits auf viele Erfolge zurückblicken. Aber sie darf vor allem nach vorne blicken. Sie ist eine junge Athletin, die den Mut hat, ihren eigenen Weg zu gehen. Auch wenn das gerade im Leistungssport nicht immer einfach ist. Viele gut gemeinte Ratschläge, Vergleiche, Idole und die Jagd nach guten Ergebnissen. Vor lauter Bäumen sieht man da manchmal auch keinen Wald mehr. Und trotzdem muss man Entscheidungen treffen und seinen eigenen Weg gehen. Nicht immer einfach. Und genau darüber sprechen wir heute. Ich freue mich auf meine bisher allerjüngste Gästin, eine großartige Athletin und einen großartigen Mensch. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Jakoba Rauter.
Hallo, danke schön für die Introduction.
Habe ich irgendwas falsch gesagt?
Ich glaube nicht. Ich bin begeistert.
Ich habe erst überlegt, ob ich noch einige mehr Erfolge und Ergebnisse aufzählen soll. Aber ich glaube, das hätte ja auch den Rahmen gesprengt. Und vor allem wollen wir ja auch nach vorne schauen, was, glaube ich, wichtig ist und zählt. Jakoba, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Für dich ist es ja eigentlich mitten in der Saison. Hast du gerade eine kleine Pause nach dem Weltcup in Innsbruck?
Ich würde sagen, eine kleine Wettkampfpause. Auf jeden Fall keine Trainingspause. Ich bin mitten im Training. Es ist eine Pause von den ganzen vielen Wettkämpfen hintereinander. Es stehen trotzdem noch viele Wettkämpfe an. Ein, zwei sehr wichtige, auf die ich mich jetzt vorbereite. Und genau, so schaut's aus.
Was steht denn an?
Einmal die Erwachsenen-EM in Barcelona. Meine erste Erwachsenen-EM und direkt danach, 4 Tage später, die Jugend-WM in Arco. Eigentlich das Highlight meiner Saison. Und ja, ich bin schon sehr aufgeregt.
Sieht man da Jakoba gar nicht an, aber das ist ja auch eins der Ziele, dass man die Aufregung einem Athleten, einer Athletin nicht ansieht. Jakoba, wie geht's dir denn gerade und wie war die Saison bisher?
Ich würde sagen, mir geht's sehr gut. Die Saison bisher, das haben mich schon viele Leute gefragt und das ist manchmal schwer irgendwie zu sagen, weil sie so überwältigend war. Ich habe natürlich auf das hintrainiert, dass ich so eine coole Saison wie bis jetzt habe, aber dass es dann so gut aufgeht, kann man natürlich trotzdem nicht wissen. Ich habe schon direkt danach gemerkt, dass es extrem einfach ermüdend ist, so viele Bewerber zu haben, aber das merkt man inmitten der ganzen Bewerber nicht, weil mir jeder Bewerb so viel Energie gibt. Aber ich bin natürlich trotzdem froh, dass jetzt mal die ganze Last abfällt und ich bin echt stolz.
Ja, ich glaube, das kannst du auch sein und es ist ja dir zumindest sehr, sehr gut gelungen, das Leisten, wenn es drauf ankommt, was ja auch ein ganz wichtiges sportpsychologisches Thema ist. Mhm. Jakoba, du hast ja den einen oder anderen Podcast hier schon gehört und weißt deswegen, welche drei Worte am Anfang oder was ich meine Gäste am Anfang bitte, sich privat in 3 Worten und vielleicht 3 Worten beruflich, also als Athletin, zu beschreiben. Manchmal unterscheidet sich, manchmal ist es aber auch relativ ähnlich.
Ja, voll. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, aber natürlich nicht so viel. Aber ich finde, es ist schwierig zu unterscheiden, weil man sich schon irgendwie trotzdem jeden Tag einfach als Athlet sieht, dass man sagt, okay, so bin ich als Mensch und so bin ich als Athlet, weil das schon oft verschwimmt, glaube ich. Aber ich würde sagen, ich bin als Athlet als auch als Mensch ziemlich kreativ und mutig. Aber vielleicht sogar im Klettern manchmal ein bisschen mehr, als wie einfach nur als Mensch. Ich glaube, da kann ich mir noch viel von mir selber abschauen. Und lebensfroh, würde ich sagen. Also ich würde sagen, das ist meine größte Stärke eigentlich. Und als Athletin vielleicht noch sehr ehrgeizig und perfektionistisch.
Das kann ich nur bezeugen. Ich kann aber auch bezeugen, dass du als Jakoba privat auch mutiger wirst, sitzt vor mir mit pinken Haaren, also muss man sich auch erstmal trauen. Jakoba, wir steigen ein. Du bist eine Boulderin. Was fasziniert dich an diesem Sport und was sind vielleicht auch für dich persönlich die größten mentalen Herausforderungen?
Ich finde, das ist eigentlich echt eine schwierige Frage, weil das Ding ist, ich bin aufgewachsen mit dem Bouldern und dadurch liebe ich es natürlich auch, weil ich einfach das schon immer gemacht habe und einfach so das Klettern liebe. Da kann ich nicht mehr beschreiben, als wie ich liebe es, auf Sachen zu klettern.
Punkt.
Ja. Andererseits, wenn ich so mir so darüber Gedanken mache, ist es schon, glaube ich, das, was mich daran haltet, dieses, man kann da einfach so richtiger Kind sein. Also man kann einfach genau das und sich so bewegen, wie es für einen am besten selber passt. Ich kann mir von jedem Sachen anhören und Sachen anschauen, aber ich werde nie so klettern wie die Person. Sondern niemand wird so klettern wie ich. Niemand hat die gleichen Bewegungen und den gleichen, keine Ahnung, Style wie ich beim Klettern. Und trotzdem kommen andere mit einem ganz anderen Style ans Top. Und das finde ich schon, glaube ich, das, was mich am meisten fasziniert. Und weil ich einfach schon immer da meinen Kopf abschalten habe können, auch wenn es irgendwie Probleme im Außen oder so gibt, bin ich einfach klettern gegangen und habe mich mit meinen Freunden getroffen, ohne auszumachen und einfach Spaß gehabt.
Was sind denn, also das eine, was du beschreibst, finde ich total schön und ich glaube, das macht Klettern wirklich auch aus, weil man sich einfach sehr auf den Punkt konzentrieren muss und da in so eine komplette Welt eintaucht. Was sind deiner Meinung nach die größten mentalen Herausforderungen, die vor allem dich challengen?
Boah, da gibt's viele. Also da gibt's auch viele, in denen ich gut bin und in denen nicht gut bin. Und ich finde, es kommt voll darauf an, was für eine Position man ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Wettkampf kletter, wo ich weiß, okay, jeder erwartet von mir, dass ich gewinne und ich auch, dann habe ich ganz andere mentale Herausforderungen, wie wenn ich einfach zum Beispiel wie jetzt beim Heimweltcup reinstarte und ich weiß, die ganze Crowd steht hinter mir, obwohl ich noch nichts gemacht habe. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, beim Bouldern ist es so nicht so wie beim Laufen, okay, ich kann mich darauf vorbereiten, ich werde 100 Meter laufen und so schnell wie möglich, sondern ich gehe zum Wettkampf und ich habe eigentlich keine Ahnung, was mir erwartet. Und ich kann mich nie perfekt 100% auf das vorbereiten, ich kann mich aber schon perfekt darauf vorbereiten, wie ich halt zu dem Wettkampf hingehe und mir denke, okay, ich habe alles dafür getan und irgendwie, man muss dann halt in dem Moment genau das an den Punkt bringen und ich glaube, das ist auch das, was mich fasziniert, aber das ist auch oft das, was einfach so Struggles hervorbringt. Ja. Aber ich glaube, es ist schon dieses, man hat 3 Runden, man hat ganz viele Boulder, man hat nur 4 Minuten Zeit für einen Boulder und dieses Neufokussieren, das im Moment, wenn man im Boulder ist und nicht weiß, was man jetzt als nächstes machen soll, richtige Entscheidungen zu treffen, das ist, glaube ich, schon das, was die meisten Athleten, wo sie am meisten damit strugglen oder halt voll als Stärke sehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist, würde ich sagen, bei fast jedem Wettkampf anders. Also es kommt einfach echt drauf an, wie geschraubt ist, wie lang die Boulder sind, wie gut du auch in die Runde reinstartest, wie gut du die erholen kannst. Also es ist auch schon so, dass die Struggles, die kannst du auch nicht vorhersehen.
Das ist ja, ich glaube, für die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz interessant zu wissen. Also du weißt ja nicht, wie so ein Boulder ausschaut. Du hast gerade beschrieben, also klar, 100 Meter sind 100 Meter. Ja? Also da weiß man, wie die aussehen werden. Du weißt nicht, wie die geschraubt sind.
Ja, voll. Also das ist auch, glaube ich, das, wenn man nicht so im Bouldern drin ist, dass man das nicht so verstehen kann. Und mir dann die Leute immer fragen, ja, kannst du den Boulder glaubst klettern? Und ich bin so, ich weiß es nicht, ich bin den Boulder noch nie geklettert und wenn der abgeschraubt wird, dann wird der auch nie wieder irgendwo sein, weil es wird nie gleich sein. Und das ist aber, glaube ich, das, was mich so fasziniert, weil es wird einfach überhaupt nicht langweilig. Also das, du kannst nicht in die Halle gehen und die wird langweilig, dann tust du einfach nicht gern Bouldern.
Das stimmt. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil es ist ja eine Hallensportart und mich erinnert es auch jetzt total an zum Beispiel Outdoor-Sportart wie Surfen. Jede Welle ist anders, ja. Also du kannst keine Welle mit der anderen vergleichen und das ist eigentlich, ja, ganz interessant. Jetzt bist du ja amtierende Jugend-Europameisterin im Bouldern, was schon echt richtig, richtig gut ist und ein krasser Erfolg. Nochmal Gratulation an dieser Stelle.
Dankeschön.
Jetzt sehen natürlich viele die Goldmedaille und die ist auch, ich hoffe, sie hat einen sehr, sehr dominanten, präsenten Platz. Gibt es aber etwas, was dich fast noch mehr als die Medaille freut hinter diesem Erfolg?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, ich habe die Medaille jetzt daheim hängen und ich freue mich. Aber es ist bestimmt nicht das, wo die meisten Athleten auf das hintrainieren. Also vielleicht auch schon, aber ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist. Ich glaube, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt einfach froh bin, dass ich Europameisterin bin, sondern es ist eher so, es hat sich die ganze Saison angebahrt, weil ich war einfach die ganze Saison echt, würde ich sagen, ziemlich dominant und ziemlich gut einfach und bin auch oft über meine Grenzen einfach hinausgeklettert und das war schon richtig cool und deswegen war die eher mit meinem Kopf gar nicht so ein großes Ding, weil ich irgendwie schon so viel Selbstbewusstsein über die ganze Saison bekommen habe und das das Einzige, wo ich mir echt viele Gedanken gemacht war, ich muss es an dem Tag, will ich es jetzt einfach auch abliefern. Es hat jetzt schon jeder gewusst, dass ich habe die Gesamtwertung zum Beispiel in Europa schon gewonnen gehabt, auch wenn ich gar nicht an den Start gegangen wäre. Und das war aber nicht leichter, weil ich gewusst habe, ich will unbedingt Europameisterin werden, weil vor 2 Jahren war ich ganz knapp dran und bin dann Vize-Europameisterin geworden.
Ja.
Und letztes Jahr habe ich dann eben nicht so gut mit dem Druck umgehen können und war die ersten 2 Runden voll gut. Und dann in der letzten Runde hat der Kopf nicht so ganz mit mir zusammengespielt. Und deswegen wollte ich es mir irgendwie schon beweisen, dass ich das einfach kann. Ich habe so viele Wettkämpfe gehabt und es war anstrengend und so viele Runden geklettert, wo ich einfach auch die immer als erster Platz rausgegangen bin. Und jetzt haben wir gedacht, ich will das unbedingt bei der EM auch schaffen, weil dann kann ich es mir einfach selber beweisen, dass sich das alles ausgezahlt hat. Und ja, da war ich schon extrem froh. Also ich würde sagen, das ist das, auf das ich am meisten zurückblicke und schon auch einfach, dass ich mich mit meiner Family und so gefreut habe. Die haben sich so für mich gefreut, das war wirklich unglaublich. Sie haben mir auch gesagt, sie wollen unbedingt eine Party machen. Ich habe gesagt, das passt schon.
Nach der Saison dann.
Ja, voll. Aber ja, ich glaube, es ist schon einfach so, mit anderen Athleten freuen und auch mit einem Teamkollegen mit mir ins Finale geklettert, der was auch als erstes ins Finale geklettert ist und wir dadurch immer zusammen auf der Matte waren und so gegenseitig supportet, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ihr das denkt, weil das einfach so cool ist.
Ich finde es super schön, wie emotional du darüber sprichst, weil ich glaube, deswegen habe ich auch diese Frage gestellt, dass es manchmal gar nicht die Medaille war, sondern eher der Weg, der dazu geführt hat. Und das ist ja auch das, ich meine, du bist 17, merk dir diesen Weg, weil diesen Weg, von dem wirst du wahrscheinlich noch ganz, ganz oft zehren oder wenn man mal wieder zweifelt oder sich nicht sicher ist, ob man auf den richtigen Weg ist, auch diese Geduld zu haben, dass irgendwann der Knoten halt auch platzen wird.
Ja, voll.
Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, du bist ja noch sehr jung, 17. Ich vergesse das tatsächlich auch immer mal wieder, aber gerade in diesem Alter bekommt man ja oft gesagt, was vernünftig wäre oder was andere vielleicht für richtig halten oder für gut für dich halten, was extrem schwierig ist, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Kennst du dieses Gefühl oder diese Situationen?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist ein großer Bestandteil meiner letzten Jahre irgendwie. Und ich glaube, das geht echt vielen Athleten so, manchen ganz anders, aber manchen wahrscheinlich auch sehr ähnlich. Es ist schon... Ich habe mit meiner Schwester darüber geredet, gerade mal, weil ich wieder überfordert war, wieder mal. Und es ist schon so, man geht in die Schule, man macht jeden Tag Sport und trotzdem geht man dann wieder in die Schule zum Beispiel und ist dann in Klammer ganz normaler Schüler einfach und Schülerin. Und trotzdem fühlt sich dann so der restliche Tag gar nicht normal an. Also man kämpft irgendwie für einen Traum, den was der Großteil überhaupt nicht verstehen kann. Und da wird schon oft dir mit auf den Weg geben, ja, es ist halt nicht kein stabiler Traum und du weißt ja auch nicht, ob du das für immer machen willst oder wenn du einmal verletzt bist, dann bla 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 und mach lieber was sicher ist und so. Und ich habe echt lange an das geglaubt, bis mir irgendwie klar geworden ist, ich will halt eigentlich nicht mit dem Gedanken leben, mach lieber was nicht und dafür ist es ganz was Sicheres. Also das gibt mir einfach, das gibt mir gar nichts außer Stress. Und ich habe mir dann schon immer wieder bei so kleinen, vor allem kleinen Entscheidungen, immer wieder so für mich entschieden und wo vielleicht dann auch andere enttäuscht von mir waren, die was mir aber meistens nicht so viel bedeutet haben, weil sonst würden sie es verstehen, habe mir einfach für meinen Weg entschieden und entschieden, einfach auf mich zu hören, was ich wirklich machen will. Weil meistens weiß man das schon so circa und weiß, was sich gar nicht gut anfühlt. Und da habe ich echt oft nicht auf mich gehört und habe dann auch mit den Konsequenzen gelebt und es hat meistens gar nicht gepasst. Und ja, ich würde sagen, da habe ich viel dazu gelernt.
Ja, und ich meine, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch die Gefahr, sich für etwas zu entscheiden, wofür das Herz nicht schlägt. Und ich glaube, das hat dich auch ganz gut mitgeleitet, immer mal wieder darauf zu hören, okay, worauf willst du oder worauf hast du wirklich Lust? Hast du ja am Anfang gesagt, das Klettern ist ja was, das macht dir einfach so viel Freude. Und ich glaube, es ist auch wichtig, weil wenn du jetzt überlegst, in 30 Jahren und du hättest es nicht probiert, dann würdest du dich immer fragen, was wäre wenn? Ja. Was wäre wenn? Und das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl.
Ja, voll.
Und am Ende musst ja dann du auch die Entscheidung treffen. So ist es halt. Es ist dein Leben. Im besten Fall ist es auch die richtige Entscheidung. Erinnerst du dich, ob es eine Entscheidung gab, vor der du wirklich richtig Angst hattest, weil du nicht wusstest, ist es richtig, ist es falsch und die Konsequenzen vielleicht auch sehr unangenehm waren?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt noch fast mehr so kleine Momente, an denen ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr so gut erinnern kann. Ich kann mich aber schon an das erinnern, dass ich extrem, extrem, extrem gern trainiert habe und extrem ungern in die Schule gegangen bin.
Komisch.
Komisch. Weil Bouldern einfach ein bisschen mehr Spaß macht, als in die Schule zu gehen. Und mir hat natürlich jeder, den ich gefragt habe, geraten, geh einfach in die Schule. Und für mich war das ja das Schlimmste, was man zu mir sagen hat können, geh einfach in die Schule. Weil für mich hat sich alles einfach angefühlt, außer einfach in die Schule zu gehen und sich da hinzusetzen und zu lernen. Und wir haben immer, also ich bin früher in das Sportbau gegangen in Innsbruck und da haben wir immer zweimal die Woche Frühtraining gehabt. Das waren meine Lieblingstage, weil man da trainieren hat können, bis in Schule gehen und dann wieder trainieren. Ich habe einfach gemerkt, das gibt mir so viel Energie und dann kann ich mich auch viel besser konzentrieren. Und dann bin ich mit der Idee aufgekommen, in die Abendschule zu wechseln. Mhm. Und ja, da war so circa, glaube ich, echt jeder dagegen. Also jeder. Es hat sich nicht einmal irgendwer angehört, was mein Plan ist. Jeder hat einfach gesagt, na, geh nicht in die Abendschule. Und die habe aber mich so lang durchgesetzt, bis meine Mama sogar richtiger Fan davon war, weil sie einfach gemerkt hat, boah, die Jakoba geht mir so auf die Nerven mit dem Thema. Ich will einfach, dass sich was ändert. Und ja, ich würde sagen, das war wahrscheinlich die größte Entscheidung. Ja. Viele Leute denken dann halt, boah, die ist sicher voll schlecht in der Schule, weil da gibt es schon so, keine Ahnung, von der Abendschule hört man leider nicht nur Gutes, obwohl das, finde ich, echt eine richtig gute Schule ist und sich Sportbock auch oft was davon abschauen kann. Und da war mir aber egal, was die anderen von mir denken, weil ich mir da entschieden habe, dass es mir wichtiger ist, was ich aus meinem Leben mache und nicht, was die anderen aus meinem Leben machen oder denken. Ich würde sagen, das war die größte Entscheidung, ja.
Aber scheinbar eine richtige.
Ja, auf jeden Fall.
Was hast du denn daraus gelernt? Also wie triffst du heute deine Entscheidung oder hat diese Entscheidung einen Einfluss darauf, wie du zukünftige Entscheidungen getroffen hast?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich habe generell einfach als Mensch voll viel gelernt, weil ich schon in einem Alter, ich meine, da war ich jetzt noch 16, jetzt bin ich 17 geworden, das ist schon im Alter, wo also du...
Das war einfach, erst letztes Jahr, ja, das muss genau. Man dazu sagen, wir sprechen hier bei der Jakoba nicht von einer Entscheidung anno 10 Jahre her, sondern das war einfach letztes Jahr.
Wir wissen noch gar nicht, ob es eine gute war.
Wir wissen fast noch gar nicht, ob es eine gute war, aber bis jetzt war es eine gute.
Ja, voll. Ja, ich habe einfach schon gelernt, dass es, mir hat es dann so viel Energie gegeben, ich kann mich noch genau erinnern, wo ich dann zum ersten Mal in die Schule gegangen bin und mir gedacht habe, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt funktionieren wird, aber ich war so stolz auf mich, weil ich einfach das Richtige für mich entschieden habe. Und es ist ja nicht so, als wäre das eine total hirnrissige Entscheidung gewesen. Ich habe mir das den ganzen Sommer lang überlegt und mit meiner Mama irgendwann auch überlegt. Und ich würde sagen, da wir als Mensch einfach richtig viel gelernt und ich habe natürlich auch eine einfach mit Abstand die beste Saison dieses Jahr gehabt und habe es schon auch sehr gern anderen gezeigt, dass es eine gute Entscheidung war.
Ich wollte gerade fragen, wie viele Menschen hast du es auf die Nase gerieben? Das ist look at me.
Ja, ich habe es, glaube ich, echt nicht so vielen Menschen auf die Nase gerieben, weil ich trotzdem nicht viel über die Schule rede, wenn ich mein Klettern
bin. Unter die Nase gerieben. Jetzt ja. Kommen ja noch grammatikalische Würmer rein. Ne?
Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. aber ich würde, also es sind echt viele Leute zu mir hinkommen und haben dann so gefragt, wie ist das eigentlich in der Abendschule und wie kann man sich da anmelden und so? Da haben wir so gedacht, ja, das ist schon eine coole Idee gewesen eigentlich von mir. Vor allem, ich war die erste eigentlich Sportlerin, die was das gemacht hat, vor allem erste Kletterin. Und mein Trainer, dem hat es dann auch eigentlich ganz gut gefallen und so. Und keine Ahnung, ich bin halt einen Weg gegangen, in was noch nie davor eigentlich einfach wer so gegangen ist und wo jeder dagegen war. Und jetzt, wenn mir wer sagt, das war eine schlechte Entscheidung, dann kann ich einfach zurück sagen, na, ja. War eine gute Entscheidung. Und das habe ich davor nicht gewusst und ja, auf das bin ich echt stolz.
Da kannst du auch richtig stolz sein und das ist ja, was ich immer spannend finde, ist ja so, sich die Frage zu stellen, gibt es überhaupt die perfekte Entscheidung? Wie siehst du das? Also gibt es perfekte Entscheidungen oder ist das auch was, du wusstest das ja vorher auch nicht, ist es die perfekte Entscheidung, ist es eine gute Entscheidung? Hilft es beim Entscheidungen treffen, sich zu sagen, naja, die perfekte Entscheidung gibt es ja vielleicht eh nicht?
Ja, voll. Also ich irgendwie glaube daran, dass es irgendwie eh alles immer so werden wird, wie es sein sollte, wenn man halt die richtigen Entscheidungen trifft. aber ich glaube, ich habe auch extrem viele schlechte Entscheidungen wahrscheinlich schon in meinem Leben getroffen und trotzdem bin ich grundsätzlich eigentlich zufrieden, wo ich jetzt stehe. Natürlich nicht mit allem, aber grundsätzlich sehr zufrieden und ich glaube, das ist schon das, was auch einfach uns Menschen so ein bisschen ausmacht, an das glaube ich und das beruhigt mich auch, weil ich eben, wie ich gesagt habe, würde mich schon als Perfektionistin beschreiben und das stresst mich schon auch sehr, richtige und gute und schlechte Entscheidungen zu treffen Und wenn ich mich dann aber wieder zurückerinnere, wie, keine Ahnung, wie viele schlechte Entscheidungen wahrscheinlich die Weltbesten getroffen haben und uns einfach nicht sagen, weil ich sage es ja genauso nicht, dann denke ich mal, okay, so schlimm kann es wirklich nicht sein.
Das ist eigentlich auch eine sehr clevere Herangehensweise. Und meistens erinnert man sich ja dann oft auch gar nicht mehr so wirklich. Ja. Vor allem kleinen schlechten Entscheidungen. Jetzt hast du es am Anfang, ich habe es am Anfang schon mal das Thema Vergleich angesprochen, du hast es auch schon angesprochen, Thema Vergleich auch gerade im Leistungssport. Es macht ja sehr schwer, eigene Entscheidungen zu treffen bei den ganzen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, sich zu vergleichen. Und im Leistungssport vergleicht man sich ständig. Es ist ja auch klar, ich meine, man wird im Wettkampf gemessen, ist ja letzten Endes auch irgendwo eine Art von Vergleich. Aber nicht nur bei Wettkämpfen, sondern natürlich auch im Training. Kennst du solche Gedanken? Ja, trainiert sie mehr? Bin ich stark genug? Thema Gewicht. Sollte ich das auch so machen? Und wie gehst du mit diesen Gedanken um?
Also finde ich eine sehr gute Frage, weil kenne ich auf jeden Fall. Und da bin ich, glaube ich, wirklich nicht alleine. Und es wird aber, glaube ich, echt viel zu wenig darüber geredet, weil man irgendwie immer davon ausgeht, dass man mit irgendwas alleine ist. Und dann redet man darüber und weiß, dass man ist überhaupt nicht damit alleine. Und jedem geht's gleich. Ich glaube, es ist generell schon in meinem Alter, vor allem als Mädchen, auch krass, dieses ganze Vergleichen mit Social Media und so, wie es man eh immer hört. Und ich habe mich, würde ich schon sagen, extrem viel verglichen, unterbewusst vor allem. Auch im guten Sinne, auch inspirieren lassen und so. Und das tue ich auch immer noch und ich tue mich auch immer noch vergleichen, ob das gut ist oder schlecht ist. Manchmal ist sicher nicht immer schlecht, aber es ist halt, ich habe schon gemerkt, manchmal bin ich ins KI gegangen und habe mir gedacht, oder keine Ahnung, zum Beispiel mit meinen rosaroten Haare. Ich habe mir das so lange überlegt und wenn ich jetzt aber daran denke, was ich mir dabei überlegt habe, war es eigentlich nur, was die anderen von mir halten. Und dann habe ich mir dafür entschieden und ich habe so viele Komplimente bekommen und hätte mir jeder gesagt, dass es scheiße ausschaut, ich habe es trotzdem cool gefunden. Ich habe ein Video angeschaut und mir gedacht, boah, ich schaue so cool aus. Und irgendwie, das war echt eine schwierige Entscheidung, weil mir davor schon viele Leute gesagt haben, na, du hast so schöne blonde Haare, mach das nicht. Und die haben aber auch keine Ahnung, wer ich eigentlich bin. Und ich habe ja auch oft keine Ahnung, aber wie soll ich es denn wissen, wenn ich es nicht ausprobiere? Und so ist es auch mit dem Vergleichen. Ich kann halt auch nicht, ich habe einfach gelernt, ich kann nicht wer anderer sein. Also es hat echt viele Athleten gegeben, wo ich mir gedacht habe, wenn ich älter bin, dann will ich genauso klettern wie sie, dann will ich genauso ausschauen, genauso erfolgreich sein. Und das stresst halt einen extrem. Aber dann, wenn man auf die Leute, wenn mich wer richtig inspiriert, dann ist es eigentlich das, was mich inspiriert, dass die Person so richtig sie selber ist. Und da habe ich schon auch einfach durch meine Schwester, glaube ich, viel gelernt, weil die echt ihren eigenen Weg geht. Und
auch Leistungssportlerin ist, ja, muss man dazu sagen.
Genau, und einfach echt auch einen krassen Weg geht und gute und schlechte Zeiten hat, aber die fühlt sich einfach ehrlich für mich an. Ist auch natürlich auch meine Schwester und ich sehe alle Seiten. Aber ich weiß, dass sie sich auch Mühe gibt, nicht wer anderer zu sein. Und sie arbeitet jeden Tag daran, sie selber zu sein. Und das hat mich so motiviert, lieber herauszufinden, wer ich bin und nicht zu wissen, wer alle anderen sind, weil das bringt man gar nichts.
Es bringt ja gar nichts und du hast es gerade angesprochen, Vergleichen kostet unheimlich viel Energie und ich fand es jetzt ganz spannend, wie du reflektiert hast und gemerkt hast, okay, jetzt hast du die Haare pink und dir gefällt's und vorher hast du dir eigentlich nur Gedanken darüber gemacht, was andere über dich denken, wie es andere finden.
Ja.
Man spricht da ja in der Sportpsychologie auch von sogenannten Energieräubern und ich glaube, Vergleich ist so einer der aller schlimmsten Energieräuber. Jetzt ist es natürlich nicht einfach, ja. Social Media, ist vorher schon gelacht, bist auch du aktiv, ich bin da ja auch aktiv. Mhm. Wir können es auch nicht wegdenken und es hat auch definitiv seinen Benefit und seine Vorteile. Man muss nur lernen, glaube ich, gut damit umzugehen, weil ansonsten wird man eigentlich permanent umgeben mit scheinbar perfekten Menschen, perfekten Athleten. Mhm. Wie und wann hast du es geschafft? Also was hat dir dabei geholfen? Du hast ja jetzt gerade schon beschrieben, das Beispiel pinke Haare, mehr bei dir zu bleiben. Deine Schwester war ein Vorbild, aber was waren noch so Punkte, die dir geholfen haben, zu sagen, nee, ich bleibe jetzt einfach mehr bei dem, was ich will?
Also ich glaube, ich kann da schon aus so einem privilegierten Punkt reden, weil ich natürlich jetzt auch irgendwie bestimmte Ergebnisse habe, die was mir gezeigt haben, den Weg, den ich gehe, dass es der richtige ist, so wie ich mich verhalte, hat gewisse Konsequenzen und bis jetzt waren es echt sehr viele positive. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Traum gar nicht verwirklichen kann und das mit Klettern gar nicht läuft, ob ich dann irgendwie an das glauben könnte, was ich wirklich machen will. Aber jetzt so in der Position, wo ich bin, kann ich sagen, es war einfach dieses, ich habe auf die Ergebnisse schauen können, habe mir gedacht, an dem Tag war ich gut, weil, Und es war immer, weil ich selber war. Es war immer, weil ich so geklettert bin, weil ich mich nicht vor wem anderen verunsichern habe lassen, weil ich mir nicht gedacht habe, boah, die schaut heute richtig fit aus und auf den anderen geschaut. Das sind ja immer diese kleinen Details, die dann echt viel ausmachen. Und da kann ich echt, da kann ich das so krass unterscheiden, wenn ich auf die Videos und auf die einfach, wie auch einfach lächel und so schaue, dass das so einen Riesenunterschied macht, wenn ich mich einfach auf mich selber konzentriere. Und es macht halt dann einen Riesenunterschied im Ergebnis. Ein Riesenunterschied, wie ich dann beim nächsten Bewerb bin. Ein Riesenunterschied, wie ich jeden Tag trainiere und so. Und das sind eben, wie gesagt, dann diese kleinen Entscheidungen, die dann oft so ein größeres Bild machen. Aber ja, also das würde ich sagen, ist das Krasseste, woran ich es gemerkt habe.
Du hast vorher auch angesprochen, was ich schön fand, es macht einen zufriedener. Und das ist ja immer ganz interessant, so die drei Säulen der Sportpsychologie. Klar, Leistungsoptimierung, ja, also ist natürlich irgendwann mal so der Deckmantel. Und dann gibt es aber natürlich noch die Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitserhaltung. Und in meiner Arbeit ist es mir ja auch ultra wichtig, dass ich weiß, den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, geht es erstmal gut. Mhm. Dann höre ich ganz oft das Thema, ja, Wohlfühloase und pipapo. Aber darum geht es gar nicht. Wenn jemand zufrieden ist, und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man authentisch seinen eigenen Weg gehen kann und nicht nach rechts oder links schaut, ist man zufriedener. Und das war jetzt bei dir ja auch in den letzten halben Jahren einfach ein super schönes Beispiel, wie da letzten Endes irgendwann es sich herauskristallisiert, dass es der richtige Weg ist, der ja auch nicht in Stein gemeißelt ist.
Also ja, voll.
Witzig auch noch, du bist noch jung, es gibt verschiedene Lebensphasen. Wichtig ist da natürlich auch die Anpassungsfähigkeit, aber dass man zufrieden ist und darauf aufbauend dann eben auch die Leistung kommt. Jetzt sind wir so von den Entscheidungen, kommen wir so langsam so Richtung wirklich den eigenen Weg finden. Und ich arbeite ja sehr gerne mit dem Bild. Herr Kober, du bist Regisseurin deines eigenen Lebens. Punkt. Du drehst den Film, du schreibst das Drehbuch. Sprich, jeder muss seinen eigenen Weg definieren, gehen und umsetzen. Gab es bei dir einen Punkt, an dem du mal gemerkt hast, puh, jetzt gehe ich irgendwie, das ist nicht mehr so wirklich mein Weg. Also ich muss jetzt irgendwas ändern, weil das fühlt sich nicht authentisch an. Vielleicht gab es da irgendeinen Schlüsselmoment oder eine Phase.
Ich würde gar nicht sagen, dass es irgendwie ein Moment gibt, sondern es verschwimmt natürlich immer mit diesem, wer bin ich, ich weiß gar nicht, wer ich bin und so, weil dadurch, dass ich nicht weiß, wer ich bin, weiß ja auch nicht, was ich für Entscheidungen treffen will und weiß ja auch nicht, was das Richtige ist und was das Falsche. Komme wieder da zurück. Aber
das ist jetzt philosophisch.
Ja, sorry.
Und das bei 36 Grad hier, gell, in der Podcastbox.
Voll geil.
Wir schütteln hier schon unsere T-Shirts, weil die langsam
es
kleben.
Ist so heiß.
Sauerstoffleck. Wir halten es durch.
Aber ich glaube, es ist schon, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel einen Trainer, schon ganz lange einen Trainer und der weiß ja auch nur, wer ich bin, wie ich ihm das jeden Tag zeige. Und ich glaube, ich habe mich schon oft einfach versucht zu verstellen, weil ich gedacht habe, wenn ich eine andere Athletin bin, dann bin ich besser. Zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich überhaupt keinen Bock habe und dann trotzdem klettern gehe. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, das ist bestimmt das Richtige. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das bringt gar nichts bei mir. Vielleicht bringt es bei wem anderen was und das sind die wichtigsten Trainings. Aber mir ist es einfach dann gar nicht gut gegangen und mir ist es dann trotzdem wichtiger, wie es mir geht, anstatt dass ich also voll kacke Training habe und Hauptsache über Training macht. Und ich glaube, da habe ich oft falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe oft, keine Ahnung, zu lange trainiert und bin dann immer direkt krank geworden. Also zum Beispiel, ich bin vor letzten Winter, also nicht der, was jetzt war, sondern der davor, da bin ich, glaube ich, 6-mal krank gewesen, also 6 Wochen lang. Und dieses Jahr war ich kein einziges Mal krank, weil ich habe einfach mehr auf mich selber gehört und dadurch irgendwie auch sagen können, okay, was ist jetzt das Richtige und was ist Falsche für mich. Aber ich glaube, ich habe mich schon echt sehr oft verstellt, einfach früher, weil ich irgendwie nicht gewusst habe, was der perfekte Athlet ist, aber der wollte halt sein, der perfekte Athlet. Und ich würde sagen, ich bin überhaupt kein perfekter Athlet. Also es gibt wirklich nach jedem Training Sachen, wo ich mir denke, hätte ich die da mehr zusammengerissen oder hätte ich da weniger gemacht oder hätte ich mal mehr auf deinen Trainer gehört oder mal jetzt hast dir vorgenommen, dass du auf deine Haut schauen willst, weil du bald einen Wettkampf hast und das ist ja auch ein wichtiges Thema. Und hast aber gar nicht geschaut, weil
also
du unkonzentriert
die Fingerhaut. Ich für die Zuhörerinnen, die mit Klettern nicht so affin sind, also Jakoba meint ihre Finger, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja.
Ja, genau. Und einfach, keine Ahnung, halt so unkonzentriert war oder so. Und da habe ich mal halt früher immer voll einen Stress gemacht, da haben wir dann eben aufgeschrieben, okay, ich will so reinstarten, ich will gefühlt, keine Ahnung, 12 Stunden aufwärmen, dann will ich 12 Stunden trainieren und dann 12 Stunden schlafen, so gefühlt. So wird es einem ja auch immer gepredigt. Man muss alles perfekt machen. Ich will ihn perfekt ernähren und so. Und da habe ich dann aber gleich gemerkt, na, das bringt gar nichts. Und habe einfach so ein bisschen wieder mehr mein eigenes Ding gemacht. Und das hat nicht nur funktioniert im Sinne von, ich habe voll gute Ergebnisse, sondern es macht halt auch voll Spaß. Also es macht auch manchmal Spaß, einfach irgendwas nicht so zu 100% perfekt machen und sich dann nicht denken, boah, ich bin, keine Ahnung, so ein schlechter Athlet, weil ich glaube, dass das meine Stärke ist vielleicht. Und wenn ich mir das die ganze Zeit einrede, dass das meine Stärke ist, auf mich selber zu hören, dann wird es auch funktionieren, glaube ich.
Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, dieses Nicht-Perfekt-Sein zulassen. Oder, und du bist ja schon ein Stück weit eine Perfektionistin, es zu lernen. Weil das Problem ist ja, was ist denn perfekt? Also das ist ja, da ist ja keine Grenze nach oben. Das heißt, es verschiebt sich ja immer wieder, immer wieder. Das heißt, es ist eigentlich ein Booster für Frustration.
Mhm.
Jakoba, was würdest du denn, also es ist ja eh Wahnsinn, du sitzt hier und sprichst eigentlich wie Mitte 20, muss ich jetzt auch mal sagen. Während wir beide hier dahin schmelzen bei gefühlt 40 Grad. Was würdest du einer jungen Frau oder jungen Mann, ist ja auch egal, raten, die ständig Angst haben, eigene Entscheidungen zu treffen und deshalb lieber anderen die Entscheidungen überlässt? Das machen ja dann junge Menschen vor allem ganz gerne, weil man natürlich dadurch auch Verantwortung abgibt. Aber was passiert? Man verlässt auch seinen eigenen Weg.
Boah, ich glaube, also für mich ist das voll die schwere Frage, weil seit ich klein bin, mir immer die Leute gesagt haben, boah, die Jakoba ist so, keine Ahnung, extrovertiert und die ist so talentiert und die ist so, keine Ahnung, oft haben ja auch zum Beispiel Lehrer gesagt, boah, die Jakoba ist schon frech und so. Deswegen, ich bin gar nicht so aufgewachsen mit, jemand trifft meine Entscheidungen, sondern meistens habe ich schon selber einfach immer das Bedürfnis gehabt, meine Entscheidungen zu treffen. Ich habe auch immer, keine Ahnung, ich bin schon immer so ein bisschen mitten im Leben gestanden und habe schon so ein bisschen... Ich war einfach ein bisschen frech auch manchmal. Und keine Ahnung, als Beispiel, ich habe mir zum Beispiel, bis ich 10 war, wie ein Junge gekleidet, glaube ich schon, auch um zu zeigen, so, ich bin schon eben der Regisseur von meinem eigenen Leben. Deswegen kann ich mich nicht so gut in so Personen hineinversetzen. Aber ich glaube, was ich mitgeben würde, ist, auch wenn man selber schlechte Entscheidungen trifft, das sind immer noch die besseren Entscheidungen, wie wenn jemand anderer vielleicht nicht so schlechte Entscheidungen trifft, aber es fühlt sich dann, glaube ich, trotzdem nicht richtig an. Also bei mir haben sicher schon öfter Leute richtige Entscheidungen getroffen, aber man kann ja nichts lernen, wenn man selber keine Fehler macht und die ganze Zeit irgendwie nur den anderen zu gefallen, glaube ich, ist echt was, was man, da muss man, glaube ich, echt darauf achten, dass man das nicht macht, weil ich glaube, das holt einen dann irgendwann ein und irgendwann merkt man so, okay, das, ich habe viel zu wenig auf mich selber geschaut. Und dass man auch einfach, man kann keinem Ideal hinterherlaufen, man kann auch nicht seinem ersten Freund hinterherlaufen, man kann nicht seiner Mama und seinem Papa hinterherlaufen, man kann gar nichts hinterherlaufen. Das Einzige, was man machen kann, ist auf sich selber schauen und schauen, wo man sich mit selber, also mit was man sich selber umgeben will. Und ich glaube, da muss man einfach wirklich lernen, dass es okay ist, dass man das nicht weiß und dass man daran arbeitet und dass man das halt vielleicht irgendwann mal herausfindet. Aber ich glaube, es ist immer noch schöner, sein ganzes Leben das versuchen zu wissen, weil so ganz wird man es vielleicht eh nie wissen.
Wahrscheinlich nicht.
Kaya nickt. aber ja, ich glaube, einfach auch sich selber schauen und einfach das Leben so ein bisschen genießen und so ein bisschen chillen und ein bisschen irgendwas machen manchmal und nicht so, ich denke mal immer am Ende des Tages, es ist eh alles egal. Also ganz ehrlich. Einfach alle ein bisschen runterkommen.
Die Kaya nickt nur noch, weil sie sprachlos ist von einer so reifen und schönen Antwort, von der sich, glaube ich, viele eine Scheibe abschneiden können. Ich glaube, ich weiß, dass es ja auch nicht immer so einfach war und es ist jetzt auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern das war auch ein Prozess. Was und wer hat dir dabei geholfen, diese Punkte zu lernen?
Ich glaube am meisten, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube meine Vergangenheit wahrscheinlich, das klingt so, als wäre jetzt so 80-jährige weiße Frau, bin ich überhaupt nicht.
Also pinke Haare.
Ja, eben, das sagt schon alles. Aber ich glaube schon so Sachen, mit denen ich mich vielleicht beschäftigt habe, obwohl ich sie gar nicht wollte. Zum Beispiel Thema Familie war für mich immer ein Thema, was nicht leicht war, was ich auch einfach zugebe, weil es einfach ein Teil von meinem Leben ist. Und dadurch habe ich aber auch extrem viel gelernt. Also extrem viel gelernt, wie man sich selber verlieren kann, wie man aber auch sich selber wieder finden kann und wie viel es einem Energie raubt, etwas im Leben zu haben, was einen richtig krass belastet. Und das hat sich dann verändert in den Jahren und ich fühle mich einfach, als hätte ich so viel Energie und das so wieder wertschätzt. Ich glaube, ich selber habe mir extrem viel damit geholfen, ehrlich gesagt. Eine Zeit lang wahrscheinlich gar nicht, bis ich irgendwann so an einem Punkt war, wo ich mir gedacht habe, boah, mir geht's echt nicht gut, ich muss mit meiner Mama reden. Und dann habe ich mit meiner Mama geredet und dann hat sich das alles irgendwie so ein bisschen eingefädelt, dass ich mehr über meine Gefühle geredet habe und meine Emotionen und was mir so einfach so passiert ist früher und dass ich in vielen Situationen war, wo ich nicht sein wollte. Und habe das dann schon versucht, so mit dem, was ich habe, das so aufzuarbeiten irgendwie. Habe dann auch eine eigene Psychologin gehabt, habe dann die Kaya als Sportpsychologin bekommen. habe viel gejournalt und schon auch einfach darüber reden. Und oft finde ich, ist so dieses, red mal mit wem drüber, das war für mich immer voll schwierig, weil ich mir gedacht habe, da muss man gleich eine Lösung finden und so. Aber oft ist es auch einfach nur irgendwas zu sagen und dann nach 5 Minuten vielleicht seine Meinung auch schon wieder zu ändern. Ist auch okay, wenn man seine Meinung ändert, weil ich bin 17, also ich habe bei vielen Sachen nach einem halben Jahr ganz andere Meinung. Aber einfach so dieses, keine Ahnung, dass weniger Druck einfach auf allem lastet, dass man viele Sachen ausspricht und dass man bei vielen Sachen ehrlich ist und auch ehrlich zugibt, dass man nicht perfekt ist. Ich bin schon oft als Kind darauf angesprochen worden, wie erfolgreich ich schon als Kind war, wie sportlich ich war und wie gut ich in allen Sportarten war, dass ich, keine Ahnung, manche haben mich hübsch gefunden und so, ich habe immer Bestätigung bekommen und trotzdem habe ich mich oft gar nicht so gefühlt und es war aber dann trotzdem immer, wenn ich das dann nicht bekommen habe, dann hat sich irgendwas gar nicht richtig angefühlt, also diese Bestätigung. Und es ist natürlich schon auch diese Frage, okay, warum mache ich dann Leistungssport? Ich meine, ich suche ja in einer gewissen Weise wahrscheinlich auch nach Bestätigung, aber es hat mir, glaube ich, schon geholfen, auch einfach so davon abzukommen, perfekt zu sein. Mhm. Und mit vielen Sachen habe ich einfach dann nicht gelogen, aber ich habe es einfach nicht zugeben, dass ich nicht perfekt bin. Also ich habe dann einfach nichts gesagt zum Beispiel, weil ich dachte, ich will am liebsten, dass jeder denkt, dass ich perfekt bin. Aber also das denkt ja sowieso niemand.
Und das erzeugt natürlich auch einen immensen Druck, ja gerade voll. Intern. Also das Bild auch aufrecht zu erhalten, perfekt zu sein, sei es äußerlich, sei es durch Leistung und dadurch auch irgendwo Anerkennung, Liebe, Zugehörigkeit, wie auch immer zu bekommen, das ist natürlich extrem anstrengend.
Ja.
Und zu sagen, ja, nee, also imperfekt ist eigentlich, wie sagt man, da gibt es doch eh so ein schon imperfect is the new perfect oder so. Dann so eine Phrase, kling, kling, 5 Euro ins Phrasenschwein. sorgt natürlich schon auch für ein bisschen Erleichterung. Und ich fand jetzt ganz wichtig, was du erzählt hast, einfach anfangen, mit irgendwem darüber zu sprechen. Das ist auch erstmal egal, sollte natürlich schon jemand sein, wo man sich wohlfühlt und sich dann vielleicht so ein Netzwerk aufbauen. Einfach so ein Netzwerk an verschiedenen, sehr nahestehenden Personen, vielleicht auch an ein paar Experten, um einfach ein gutes Gerüst zu haben und zu wissen, okay, da kann ich mich drauf verlassen. So, das sind meine Ansprechpartner, da kann ich mich drauf verlassen. Und wenn mal wieder 20 Meinungen reinscheppern, kann man das mit ein paar Leuten vielleicht durchdiskutieren und dann seine eigene Meinung auf Basis.
Ja, voll. Vor allem oft ist ja auch so, dass man einfach, wenn man alles so in sich reinfrisst, dass man dann einfach so überfordert ist mit allem und gar nicht mal klar denken kann und auch einfach in anderen Situationen im Leben dann gar nicht mal klar denken kann, wo es null um gewisse Themen geht. Aber ja, einfach so dieses, eben, es hat so viel Druck rausgenommen. Vor allem, es war halt schon immer, ich habe schon immer Wettkämpfe gemacht und so. Und da war schon, es ist schon immer viel Druck auf mir gelastet von mir selber. Also ich habe extrem viele Erwartungen von mir gehabt. Ich kann mich nur genau erinnern, wo ich zum Beispiel im Sportunterricht immer die Beste war und mir aber nicht gedacht habe, boah, cool, dass ich so gut bin im Sport, sondern mir gedacht habe, das bin ich. Also ich habe mich einfach damit identifiziert, dass ich halt die Beste bin. Und das ist ja, also wenn ich das ausspricht, dann denke ich mir, das ist ja wirklich peinlich. Aber das habe ich mir wirklich gedacht. Und irgendwie habe ich das aber nie so ausgesprochen, sondern ich war dann halt einfach nur extrem enttäuscht, weil ich nicht die Beste war. Und das hat sich schon verändert, weil wenn man das dann so ausspricht, dann merkt man erstmal, also wie unnötig manche Sachen sind, was man sich denkt, was man von sich selber erwartet. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich erwarte von mir selber, dass ich aufwache und so ausgeschlafen ausschaue und dann, keine Ahnung, rede mit meiner Schwester und die schaut gar nicht ausgeschlafen aus und das interessiert mir aber gar nicht. Also warum macht man sich selber immer so einen krassen Druck, wenn es mir bei dem anderen ganz egal ist, wirklich von Herzen egal.
Ja, das frage ich ja dann ganz oft so, was würdest du, die Frage habe ich dir auch schon gestellt, ja, was würdest du deiner Schwester raten oder deiner besten Freundin? Und plötzlich ist man viel milder und viel weniger hart als mit sich selbst.
Ja, deswegen sagt man ja auch so, keine Ahnung, man soll sich behandeln wie die beste Freundin.
Genau. Ja.
Das habe ich schon probiert, das funktioniert sehr oft noch nicht, aber ja. Bin halt einfach nicht perfekt.
Das ist halt einfach nicht perfekt. Und es ist ja auch alles ein Lernprozess. Und man muss ja dazu sagen, manchmal diese Disziplin und Strenge, ja, sie hat dich ja schon voll auch dahin gebracht, wo du jetzt bist. Das ist ja auch ein Anteil, der auch zu dir gehört und der aber ja auch für gewisse Bereiche förderlich ist.
Ja, voll.
Wie würdest denn du sagen, so Thema eigener Weg gehen, und du bist dabei, ich glaube, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg, deinen eigenen Weg zu gehen. Hast da auch schon echt riesen Meilensteine, sage ich jetzt mal, erreicht, so die letzten Monate vor allem. Wie wirkt sich das auf Training und Wettkampf aus? Also dieses, naja, dann bin ich halt nicht perfekt oder wie du es aus deiner Klasse erzählt hast, wie ist das, wenn du nicht die Beste bist?
Also ungewohnt. Es war immer ungewohnt irgendwie. Es war auch, also ich weiß nicht, ich finde eben, ich kann gerade gar nicht so richtig antworten, weil das oft einfach immer noch so totale Überforderungen in meinem Kopf auslöst. Aber ich glaube, ich habe so gemerkt, eben schon auch an meinen Ergebnissen, dass eigener Weg gehen richtig gut ist. Und zum Beispiel habe ich gemerkt, bei so kleinen Dingen wie, ich war immer früher extrem kreativ und habe aber auch oft einfach so irgendwas gemalt und habe halt oft irgendwas gemacht und war einfach so ein bisschen random, würde ich mal sagen. Und das habe ich mir einfach so versucht abzugewöhnen und jetzt habe ich mir das wieder versucht anzugewöhnen und das mir auffallen, wie viel Energie mir das gibt. Und das war dann einfach so ich selber und obwohl jeder, ich kann mich noch erinnern, da war ich dann im Trainingslager in Auko und habe dann mal so, hab dann so eine Zeichnung hergezeigt und die haben sich halt wirklich gedacht, dass ich geisteskrank bin. Ich habe halt irgendwas gemalt und mir jetzt aber so gedauert, ich habe es so witzig gefunden und sowas mache ich eigentlich jeden Tag und ich habe halt schon mir auch oft so auf Social Media so gedacht, boah, ich will so sein wie die und wie die. Und da bin ich gar nicht meinen eigenen Weg gegangen, weil da sieht man nicht, ja, mach jeden Tag irgendwas, was random ist und so. Und mir, keine Ahnung, mir ist dann einfach so auffallen, wenn man darauf schaut, wenn man seinen eigenen Weg geht, wie sich das dann auswirkt und wie, mit wie viel Energie man dann in jeden Tag reingeht und wieder ins Bett geht, dann merkt man schon, dass sich das lohnt irgendwie. Und ich weiß ja auch nicht, was mein Weg ist, aber es macht halt extrem Spaß, das jeden Tag so ein bisschen zu suchen halt. Oder nicht suchen, aber eher zu finden halt.
Ja, na, suchen ist ja auch okay. Also suchen ist ja auch ein Zustand irgendwie. Und ich glaube, man sagt, ja, man ist da halt auf der Suche und bemüht sich und geht dann ins Bett mit weniger Diskrepanz. Also Diskrepanz zwischen das, was ich fühle, was ich möchte und das, was ich tue.
Mhm.
Und umso mehr sich das deckt, ich fühle und auch und ich tue das auch, umso beruhigter kann man abends auch ins Bett gehen.
Ja, aber voll.
Das ist natürlich auch es ist halt ein Prozess und ich finde es eigentlich ganz gut, auf der Suche zu sein. Das ist doch ein super Motto.
Ja, voll. Ich denke mir auch oft, wenn mir Leute fragen, bist du zufrieden? Dann denke ich mir so, keine Ahnung, ich würde es mir jetzt nicht als zufrieden beschreiben, aber ich würde mir als glücklich beschreiben. Aber ich glaube, ich will gar nicht unbedingt, oder es kommt darauf an, wie man das Wort zufrieden definiert.
Ich wollte sagen, du hast vorher, im Eingangs hast du sogar gesagt, du bist eigentlich ganz zufrieden.
Ich bin zufrieden mit meinem Weg.
Ich finde es eigentlich eine sehr, sehr schöne Beschreibung, weil eher was ist Glück, aber zufrieden sein ist irgendwie mal so, es ist gerade okay. Es
ja, voll. Aber ich habe halt immer so das Gefühl, zufrieden ist so dieses, es könnte alles so bleiben, wie es ist. Und es ist schön gerade, wie es ist, aber es wäre auch echt langweilig, wenn es einfach für immer so bleiben würde. Und wenn für immer alles so, keine Ahnung, dann wäre halt alles weniger wert, die guten und die schlechten Zeiten so. Aber ich bin einfach zufrieden, was ich für einen Weg gehe und dass ich einfach meinen eigenen Weg gehe. Und dass ich bin so stolz auf das, dass ich einfach mich dafür entschieden habe, was zu machen, wo viele Leute vielleicht dagegen sind, wo viele Leute sagen, mach halt mal was Gescheites oder die Träume, die du da verfolgst, das ist ja, also, was willst du? Und ich kann mir nur erinnern, da war ich 10 und da hat da von einem Teamkollegen die Mama so gesagt, ja, also, nur diese eine Person wird schaffen, ihr alle werdet es sowieso nie schaffen.
Ist ja nett.
Ja, voll. Also haben mich richtig gefreut, wenn ich das gehört habe. Und da bin ich dann zu meiner Mama gegangen und habe mit ihr geredet. Und sie war dann halt so, na, ich glaube an die, Jakoba, und du willst einfach den Weg gehen, der was für die der richtige Weg ist. Und da habe ich immer extreme Unterstützung auch von meinen Eltern bekommen. Aber ich glaube, es ist einfach, mir macht es so Spaß, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich denke jeden Tag an das und denke mal, ich bin so dankbar, dass ich was habe, wo ich irgendwie auch den Weg gehen kann. Dass ich nicht auf der, ich bin zwar auf der Suche bei bestimmten Sachen, aber nicht, also ich weiß ja nicht, wie mein Weg ausschauen wird, aber ich weiß schon, in was für Richtung er geht. Und das gibt mir extrem viel Halt, was für andere vielleicht wie gar nicht Halt anfühlt. Aber wenn ich jetzt einfach nur normal, brav in die Schule gehen würde, alles einschreiben würde und dann studieren würde, Jura oder so, das würde mir gar keinen Halt geben. Da ich wäre nur gestresst und alle würden denken, boah, das ist die perfekte Schülerin, aber für mich würde sich das einfach ganz falsch und gar nicht nach Halt anfühlen, sondern einfach nur nach purer Überforderung.
Ich glaube, Jura wird mich tatsächlich auch überfordern, allerdings wird mich auch Bouldern überfordern. Wir fassen zusammen, du bist auf einer zufriedenen Suche nach einem guten Weg. Ja. Ob es der richtige Weg ist, wissen wir ja auch noch nicht. Aber trotzdem gehört da definitiv auch eine Portion Mut. Und das ist so ein bisschen so unser letzter Themenblock, sage ich jetzt mal, weil um Entscheidungen zu treffen, sich weniger zu vergleichen und den eigenen Weg zu gehen, braucht es Mut, viel Mut. Und das gerade im Leistungssport. Viele wünschen sich natürlich auch den Mut, diese Dinge zu tun. Was bedeutet für dich Mut?
Also in Klettern generell würde ich sagen
Free
Mut.
Solo.
Ja, wahrscheinlich. Das ist schon auch sehr mutig, aber auch ein bisschen. Aber ich glaube einfach so ein bisschen, manchmal auch einfach ein bisschen auf das, nicht immer auf das zu achten, was alles passieren kann, sondern auch einfach zu vertrauen, dass schon das Richtige passieren wird. Manchmal vielleicht hat es auch was bisschen was mit so Naivität zu tun. Positive Naivität vielleicht.
Optimismus?
Ja, genau.
Es werden schon alles gut gehen.
Ja, voll.
Optimismus ist ein ganz toller Wert, finde ich.
Ja, voll. Einfach, ich weiß nicht. Ich glaube, dass Mut schon auch so ein bisschen so eine Lebenseinstellung ist. So, ich bin mutig, das zu machen, ich bin mutig, das zu machen. Und einfach, man hat ja eh voll oft Angst. Ich habe auch voll oft vor irgendwas Angst. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe Angst gehabt, den Podcast aufzunehmen, aber da war jetzt nicht mutig. Ich habe schon so gedacht, boah, hoffentlich sage ich nicht irgendwas und so.
Das hat sie aber gut überspielt, als ich sie gefragt habe.
Aber, danke schön. Aber, ja, einfach so, ich weiß nicht. Ich würde Mut, ich kann gar nicht so richtig beschreiben. Ich glaube, es ist einfach, ich glaube, das ist mein Lieblingswort, mit dem ich eigentlich so durchs Leben gehen will und oft nicht mache, aber ich glaube, das ist eher so ein Lebensmotto, so. Wenn man, das ist wie so eine Manifestation. Ich bin mutig. Ich kann mir jeden Tag einreden, ich bin mutig. Und ich glaube, ich verlasse mich darauf, dass dann meistens die richtigen Entscheidungen sind. Und ich dass ihr ein schönes Leben habt dann.
Das hast du schön beschrieben. Und ich glaube, manchmal ist Mut auch ein viel zu hochgetragener Begriff. Es ist super wichtig, aber Mut fängt ja da an. Und das ist für jeden auch was anderes. Mhm. Einfach mal die Komfortzone zu verlassen.
Ja.
Und das kann für jeden was anderes sein, ja. Für manche Adrenaline-Junkies ist es halt irgend, ja, keine Ahnung, Free Solo, irgendwelche 100-Meter-Wände hoch zu klettern. Für andere ist es ist ein Bewerbungsgespräch oder in der Schule ein Referat halten oder so oder einen Podcast machen. Mhm. Also ich glaube, Mut ist, ich finde es einen total schönen Begriff, weil es gibt unheimlich viele Facetten von Mut.
Ja, voll.
Es bedeutet nur einfach ab und zu die Komfortzone zu verlassen.
Das ist ein bisschen schön ausgedrückt.
Ich glaube, wenn man das jeden Tag hier und da mal versucht, wächst man auch daran. Man erfährt oft, wow, ich kann ja sogar die Komfortzone verlassen. Und ich beschreibe das ganz gern. Wenn man die Komfortzone verlässt, dann kommt man ja nicht gleich in die Danger Zone, also wo wirklich was passiert, das ist schwerwiegende Konsequenzen.
Man kommt nur in die heiße Zone, weil jetzt ist gerade ziemlich heiß.
In die heiße Zone, in der sind wir, und in die Lernzone, also die Entwicklungszone. Das heißt, wir haben heute die Komfortzone eines kühlen Podcast-Raums verlassen. Wir lernen daraus, nimm nie wieder bei 36 Grad in Innsbruck Podcast auf. Das
so
ist mein Learning
ist
heute. Okay, wir kommen zur letzten Frage, dass wir uns irgendein Kühlgetränk oder Eis gönnen können. Jakoba, was würdest du dir wünschen, was Zuhörerinnen aus dieser Folge nehmen, was dir vielleicht geholfen hat? Vielleicht gibt es 3 Punkte, wo du sagst, okay, das sind so 3 Punkte. Das wäre irgendwie total schön, wenn jemand den Podcast hört, dass er diese 3 Punkte mitnimmt.
bitte, also das glaube ich, würde ich jedem mitgeben, bitte mach wirklich das, was dir Spaß macht, weil ich glaube, das ist wirklich das, was am meisten dann im Leben Spaß macht und was vielleicht das Wichtigste ist, dass du was hast, was dir wirklich Spaß macht. Dass es okay ist, dass man auch manchmal nicht perfekt ist, dass es sehr okay ist sogar und ziemlich cool eigentlich ist, auch dann zuzugeben, dass man nicht perfekt ist. Und dass man aber trotzdem im gleichen Sinne auch einfach versucht, an sich selber zu arbeiten, sich selber zu finden und einfach ja auf seinen Weg vertrauen und irgendwie, ich weiß nicht, als Ziel zu haben, so ein spannendes Leben zu haben, glaube ich. Ich glaube, das würde ich sagen, ist mein größtes Ziel, dass ich ein spannendes Leben habe, was lebenswert ist, was vielleicht andere inspirieren kann vielleicht. Aber am Ende ist man ja trotzdem der Regisseur von seinem eigenen Leben. Und ich glaube, dass man sich dem einfach auch sehr bewusst sein sollte irgendwie. Und dass es am Ende vielleicht doch nur auf das ankommt, weil am Ende denkt man doch alle am allermeisten an uns selber irgendwie. Das würde ich sagen.
Punkt. Sehr schön. Ich glaube, das ist ein total schönes Motto, Regisseur oder in deinem Fall natürlich Regisseurin,
ja,
des eigenen Lebens zu sein und man darauf zurückblicken kann, dass man Dinge ausprobiert hat, dass man irgendwie zufrieden war und nicht das Gefühl hat, dass man ganz viel verpasst hat.
Mhm.
Ja, ich glaube, wir gehen jetzt an die frische Luft und ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder bei Sport im Kopf dabei wart. Ich freue mich natürlich immer über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und natürlich noch mehr, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne ein kleines Sternchen, damit auch andere den Podcast schneller finden. Liebe Jakoba, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Viel Erfolg und vor allem Spaß und Mut für die restliche Saison, die ja noch eine Weile geht.
Dankeschön an euch auch.
Tschüss.
Ciao.